Heute zu Gast Mario Fink und Gerald Thalerfuss von Sweet Spot Training.
Wir haben eben auch mit der Protagonistenauswahl und mit der Kommunikation das so versucht, dass man so wenig wie möglich aus dem Fachjargon verwendet, dass man sich wirklich, wenn man die Kampagne als Laie hört, sich mit den beiden identifizieren kann, dass man selbst auf den Gedanken kommt, okay, sollte ich vielleicht einmal irgendwie zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen. Und allein diese Dark Cloud, die da halt irgendwie so drüber schwebt, Vorsorgeuntersuchung, wo man schon impliziert wird, oh Gott, was ist, wenn da was rauskommt, ja, das irgendwie einfach positiver zu behaften und zu sagen, wenn irgendwann was rauskommt, wäre es gut, es kommt in der Vorsorgeuntersuchung raus und nicht, wenn es spät ist. Ja. Und das, ganz vereinfacht gesagt, war im Prinzip die Message von der Kampagne.
Ja, Dominik, auch heute eine interessante Folge, einmal aus einer komplett anderen Blickrichtung, nämlich aus einem sehr sportlichen Bereich heraus. Vielleicht gleich einmal vorweg, es ist keine Folge, in der es ausschließlich um Sport geht, sondern tatsächlich um Themen der Gesundheitskommunikation und wie diese Dinge in einer Kampagne ganz konkret zusammengehängt sind.
Genau, wir haben beschlossen, dass wir mal einen Praxis-Case zwischendurch mal beleuchten und haben Mario und Gary eingeladen, die aus dem Triathlon-Training kommen, eine Kampagne gemacht haben unter dem Titel Cancer Can't Stop Me, auch verlinkt in den Shownotes, für AstraZeneca, und wir haben hier einmal hinter die Kulissen geblickt.
Genau, und da ist ein ganz ein wichtiger Punkt in dieser Kampagne, kommt der Bedeutung der Protagonisten in dieser Kampagne zugute und auf welche Dinge sie da geachtet haben und wie sie den Zugang zu diesen Protagonisten bzw. zu den Protagonisten und zur Protagonistin gebracht haben, darüber erzählen die beiden uns sehr genau in dieser Episode.
Genau, und es ist für alle Pharma-Insider, glaube ich, wieder mal ganz spannend zu hören, wie geht's Unternehmen, Beratern oder in dem Fall eben den beiden Sportlern, wenn sie mit der Pharmaindustrie erstmals zusammenarbeiten, was sind überraschende Momente, was sind positiv oder auch vielleicht Überraschungen, oder, das hätte ich so nicht erwartet, dass auch das haben wir mit den beiden diskutiert.
Genau, und was man während der ganzen Episode spürt, ist auch tatsächlich die Leidenschaft und die Freude, die beiden in der Zusammenarbeit mit AstraZeneca für diese Kampagne gehabt haben. Und so entstehen auch neue Ideen, und über diese neuen Ideen bzw. Fortsetzung der bestehenden Kampagne haben sie uns am Ende der Episode auch noch einmal erzählt. Insofern zahlt es sich wie immer aus, bis zum Schluss dran zu bleiben.
Genau, also Laufschuhe an, Radl bereit, Schwimmhose zurechtrücken. Es geht ab in die neue Episode mit Mario Fink und Gerald Thalerfuss. Hallo Mario, hallo Gary, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass ihr da seid.
Danke vielmals für die Einladung, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, heute haben wir eine sportliche Folge vor uns und ich habe schon ganz ein schlechtes Gewissen, weil ich sitze jetzt lauter Triathlon-Profis gegenüber, nämlich sowohl der Mario als auch der Gary, als auch der René sind echte Triathlon-Cracks, ja, und ich bin da wirklich der Antisportler in der Runde. Aber trotzdem freue ich mich natürlich auf die heutige Episode und darf euch beide, Mario und Gary, daher bitten, euch mal kurz vorzustellen. Was macht ihr bei Sweet Spot Training? Wie seid ihr auf den Firmennamen gekommen? Was ist ein bisschen der Hintergrund? Weil der ja ganz wichtig ist, um dann zu verstehen, worüber wir heute sprechen.
Wir bei Sweet Spot Training sind drei Trainer, die beschlossen haben, miteinander aufzutreten und bedienen ein großes Feld an Ausdauersportlern. Das heißt, das zieht sich von absoluten Beginnern im Fitnessbereich bis zu jetzt auch einer Olympionikin, die wir betreuen, und haben damit einen recht breiten Querschnitt, den wir erwischen. Triathlon, der René wird das bestätigen können, ist auch ein Sport, der sehr stark in der Mitte stattfindet. Das heißt, Menschen mittleren Alters betreiben das gut situiert, und auf diesen Kundenstock greifen wir zu und versuchen da unser Wissen nach bestem Wissen und Gewissen weiterzugeben.
Genau, und im Prinzip der Name Sweet Spot Training, der hat sich eigentlich, sich so ergeben. Also Sweet Spot kennt man vielleicht auch aus anderen Sportarten. Wer vielleicht Golf spielt, kennt das. Also das ist so dieser optimale Trefferpunkt im Ausdauersport. Beschreibt man da so einen Intensitätsbereich, der so nahe am Optimum ist, wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagt. Also es ist im Prinzip so ein Mischpunkt aus Belastung und Entlastung, und irgendwie trifft das relativ gut das, was wir eigentlich so tagtäglich mit unseren Kunden und Kundinnen machen.
Genau, den Sweet Spot zu treffen, gilt es auch in der Kommunikation. Ich glaube, der USP in der Trainingsplanung oder in dem, was wir machen, ist die Kommunikation. Ein Trainingsplan, Inhalte zu vermitteln, ist recht einfach. Da gibt es auch viele Tools dazu. Aber dann das an Personen anzupassen, bedarf einer Kommunikation. Viel Kommunikation und ich glaube, dass das so unser Steckenpferd ist, mit dem wir arbeiten.
Jetzt adressiert sie ja unterschiedliche Kundengruppen, oder du hast es vorher auch schon ein bisschen gesagt, so, wir sind im mittleren Alter angekommen, wo dann eben die spannende Frage wäre, definieren wir mal mittleres Alter, weil ich war letztens bei der gesunden Untersuchung und die hat gesagt, Herr Flehner, Sie sind alt. Ja, habe gesagt, okay, das hätte ich noch nicht so empfunden, aber gut, wenn es die Ärztin sagt. Wen wollt ihr erreichen? Auch ein bisschen, sage ich, nochmal altersmäßig, aber auch vor allem auch, sage ich mal, vom sportlichen Level, weil ich glaube, das ist ja auch, diskutieren wir auch in der Pharma ja viel, wie bewegt man Leute dazu, sich intensiver zu bewegen, Sport zu machen etc. Wen holt ihr ab? Also seid ihr eher für die Renés dieser Welt da, die eigentlich schon super sportlich sind und noch besser werden wollen?
Und mittleren Alters sind.
Ja, und mittleren Alters sind natürlich, ja. Und oder eher dann für die, die eigentlich dann noch ganz am Anfang sind.
Also ich glaube, genau das ist eigentlich die spannende Sache. Also generell ist im Ausdauersport ja so, dass das Peak-Alter relativ spät kommt, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Turnen oder mit Fußball vergleicht oder sonstigen. Das heißt, es gibt auch sehr spät viele Möglichkeiten für den Quereinstieg. Was mittleres Alter ist, ist natürlich eine Definitionsfrage, wie es das du schon gesagt hast, aber wenn man sich anschaut, die unterschiedlichen Distanzen, die es in unserer Sportart halt einfach gibt, je länger es wird, desto später wird das Peak-Alter. Und umso mehr sind wir natürlich auch mit der Mitte der Gesellschaft halt irgendwie konfrontiert. Und das ist auch das, was wir gern machen und was unser Kerngeschäft ist. Nämlich eben genau nicht, dass wir uns auf Profisportler konzentrieren, sondern tatsächlich auf Menschen, die in verschiedensten Altersschichten auf die Idee kommen, zu sagen, ich möchte mal bis vielleicht sogar einen Ironman machen. Und wir begleiten sie auf der Reise. Und natürlich kann man sich da vorstellen, dass einfach auf Basis dessen, was ja, in dem Leben davor passiert oder nicht passiert ist im sportlichen Sinne, die Aufgaben natürlich sehr unterschiedlich sind. Es gibt Menschen, die kommen aus dem Leistungssport und sagen dann, ja, sie wollen halt jetzt einfach mit dem Ausdauersport beginnen, also schlicht nur die Sportart wechseln. Und es gibt tatsächlich Menschen, die kommen mit 55 drauf, ja, ich würde jetzt gern bis zum 60er noch einen Ironman machen und haben sich eigentlich in den letzten 55 Jahren jetzt salopp gesagt kaum bewegt. Ja. Und das sind natürlich dann einfach grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen und das macht eigentlich das auch sehr interessant, was wir tagtäglich halt tun.
Genau, der Querschnitt der Menschen, die wir da betreuen, ist auch so eine richtige gaussche Verteilung. Es gibt viele, die in einem mittleren Leistungsbereich unterwegs sind, die eben Ziele haben, wie einen Ironman zu finishen. Da geht es auch oft darum, dass man einfach irgendwann fehlende Ziele im Leben hat. Das merkt man schon. Das heißt, es sind Menschen, die beruflich schon sehr viel erreicht haben, die auch mit Familie schon gut gesettelt sind und dann neue Herausforderungen suchen. Also so ein bisschen die positive Midlife-Crisis draufkommen, ich müsste jetzt in meinen Körper, in die Gesundheit auch noch was investieren, um lang vital leben zu können. Und da bieten sich die drei Sportarten, die drei gesunden Sportarten, Schwimmen, Radfahren, Laufen natürlich an. Wenn man sich da Statistiken ansieht, Befragungen der Bevölkerung, ist Schwimmen, Radfahren, Laufen immer on top. Da kommen andere, eigentlich populärere Sportarten weiter hinten gereiht an. Vor allem das Schwimmen ist sehr weit vorne gereiht. Und natürlich haben wir im Sinne dieser gaußschen Verteilung dann auch noch darunter und darüber Sportler. Das heißt auch wirklich Fitness-Sportler, manche, die aus Verletzungsphasen kommen, die aus Krankheit kommen, die dann wieder an der Bewegung herangeführt werden und das Ganze strukturiert. Drüber, ich habe es ja schon kurz erwähnt, dann auch im Hochleistungssport Richtung Olympia, gilt das gleiche System. Die Basis ist immer wieder die Kommunikation, die Tools, die man verwendet, sondern andere. Aber man kann alle in diesem System ansprechen und weiterbringen.
Gut, zu sagen, Leute aus der Krankheit zu holen, das bringt uns ja auch schon, war so ein bisschen das Stichwort zu unserem heutigen Zentralthema, weil für alle, die sich auch nochmal gefragt haben, warum laden wir zwei Triathleten in den Podcast ein, dann ist es ja so, dass ihr für das Unternehmen AstraZeneca eine Kampagne gemacht habt, die da geheißen hat, Cancer Can't Stop Me. Könnt ihr mal ganz kurz erklären, warum es ist bei der Kampagne gegangen? Die Details gehen wir hinein noch, aber das mal so einen ersten kurzen Überblick mit ein paar Sätzen. Was war die Idee der Kampagne und was war die Zielsetzung?
Ja, also im Prinzip die Idee der Kampagne war eigentlich relativ einfach zu sagen, wir wollen über den Sport nicht nur diese sportlichen Optimierungsgedanken quasi transportieren, sondern einfach auch den Menschen zeigen, wie gesund Sport ist. Gut, das wäre jetzt einmal die kurze Abhandlung. Es gab dann einfach auf Basis dadurch, dass wir unseren Podcast einfach haben und eine gewisse Reichweite haben wir uns halt gedacht, es wäre jetzt wirklich mal an der Zeit, halt auch wirklich in dieser Gesundheitsschiene einfach viel mehr zu machen. Ja, wir sind tagtäglich damit konfrontiert. Jeder hat irgendwelche gesundheitlichen, ja, sagen wir mal, Wehwehchen oder Vorgeschichten oder vielleicht auch leider irgendwie eine Zukunft. Ja, das heißt, da einfach den Blick drauf zu lenken, ist, ja, muss man einfach irgendwo machen. Ja, und es ist auch unser tägliches Bedürfnis, einfach da viel mehr drauf zu schauen. Und ja, was soll man dazu sagen? Das Thema Krebs, glaube ich, jeder kennt jemanden kennt, der davon betroffen ist, dramatischerweise. Ich glaube, so wie wir jetzt da in der Runde sitzen, wir werden das alle nicht ändern, aber wir können ein Stück weit dazu beitragen, dass man einfach früh zu einer Vorsorgeuntersuchung geht und die Chance, die man hat, und das ist die beste, nämlich die Früherkennung, nutzt, um seine Chancen so hoch wie möglich zu steigern. Es ist ähnlich wie im Sport, je früher man beginnt, desto leichter hat man es im Leben. Ich glaube, das ist eine Parallele, die man da auf jeden Fall ziehen kann. Und das war eigentlich die Absicht mit der Kampagne. Und ganz grob gesagt geht es dabei um zwei Sportler, also einen Sportler, eine Sportlerin, die beide davon betroffen waren und die im Zuge der Therapie, der Krebstherapie, einfach auf die Karte Sport gesetzt haben, obwohl es mitunter sogar abgeraten worden ist und welche positiven Emotionen und ja, auch einfach positive Veränderungen sich in der Therapie dadurch ergeben haben, die haben wir versucht, in der Kampagne einfach aufzuzeigen und das möglichst leinhaft und möglichst nahe am Patienten, sodass man sich mit diesen beiden Menschen wirklich identifizieren kann und sagen kann, okay, das ist jetzt nicht irgendeine Werbegestalt, nicht irgendein Profifußballer, der über irgendwas spricht, sondern das ist jemand, das könnte mein Nachbar sein, das könnte meine Mama sein oder mein Bruder, ganz egal, ja, also wirklich aus der Mitte der Gesellschaft. Und das, glaube ich, ist uns in der Kampagne wirklich sehr gut gelungen.
Ja, ich glaube auch, ein weiterer Punkt, der mit dem Triathlon-Sport zusammenhängt, ist dem Ganzen zuträglich. Triathlon ist doch als Sportart bekannt, die sehr hart ist, vor allem wenn es dann in Richtung Langdistanz geht. Ich will in keinster Weise sagen, dass kürzere Distanzen nicht auch hart sind, mitunter härter, ja, als lange. Aber trotzdem gibt es dieses Bild nach außen, hohe Leistungen zu bringen, unverwundbar zu sein, nicht krankheitsanfällig zu sein. Sowas kann mir nicht passieren. Und ich glaube, genau das haben wir da aufgegriffen, dass es eben nicht so ist. Dass man trotz dieses Sports, dieses harten Sports, trotzdem verwundbar ist und einen weichen Kern hat. Und das war der Ansatz für die Kampagne.
Jetzt ist ja diese Kampagne die erste Zusammenarbeit von euch mit der pharmazeutischen Industrie. Also jetzt nicht nur mit AstraZeneca, sondern mit der Industrie an sich. Jetzt wäre die spannende Frage, das ist immer so für Leute, die mit der Branche nicht so viel zu tun haben wie der René und ich. Was sind so eure Erfahrungen gewesen? Was hat euch überrascht in der Zusammenarbeit? Was waren so Insights, wo ihr gesagt habt, das ist spannend, das haben wir gar nicht gewusst? So ein bisschen dieses Neuigkeit in der Zusammenarbeit mit einem Pharmaunternehmen oder auch was ihr gelernt habt über die Pharmaindustrie?
Ja, also ich meine, vorweg muss man mal sagen, die Idee ursprünglich ist von Michael Hanschuh gekommen, von AstraZeneca, der zufällig auch bei mir ein Sportler ist, also der ist bei mir in der Trainingsbetreuung und dem möchte man auch an der Stelle großen Dank sagen, weil der hat das Ganze wirklich in die Wege geleitet und die Zusammenarbeit war einfach extrem unkompliziert. Das war der überraschende Part der Geschichte auf der positiven Seite. Also einerseits, was die inhaltliche Gestaltung der Kampagne angeht, waren wir weitgehend frei und das ist eigentlich eine super Sache, weil da hängt natürlich auch viel an der Kreativität dran. Und zwar für die Filmproduktionsfirma, die das im Endeffekt dann produziert hat. Wir kennen das alle bei kreativen Menschen. Je mehr Schranken die haben, desto schwieriger wird es, dass der Outcome dann gut ist. Und wenn die natürlich frei arbeiten, dann sieht man, dass da wirklich Großartiges entstehen kann. Und zum anderen, das, was für uns natürlich in irgendeiner Weise überraschend oder neu war, ist ganz klar, das wird für euch wahrscheinlich absolut nichts Überraschendes sein, ist das Thema mit Compliance. Also einfach wie diese Gratwanderung zwischen was darf man, was würde man eigentlich gerne sagen, aber wo macht man sich dann vielleicht auch irgendwo rechtlich verwundbar, was wir jetzt eben als Laien oder ich sage mal außerhalb der Branche zwar irgendwo andenken, aber nicht so konsequent durchdenken, das ist auf jeden Fall was, mit dem wir konfrontiert waren, aber da muss man auch wieder das Ganze ins Positive lenken. Wenn sich das einmal eingespielt hat, funktioniert das wirklich hervorragend und die Reibungspunkte sind da kaum vorhanden. Ja.
Es hat sich da auch eine super Zusammenarbeit mit einer Videoproduktionsfirma ergeben, die schon Erfahrung hatten mit der Compliance, die Pharma betrifft und die diese Bubble betrifft. Und dementsprechend haben wir da viel Gutes von beiden Seiten vereinen können. Unsere, wie du es gesagt hast, Dominik, laienhaftere Herangehensweise, vielleicht auch positiver ausgedrückt, einmal eine andere Perspektive, weg von der Pharma-Ärzte-Bubble hin zu dem, was sieht der Otto-Normalverbraucher. Und dann das verbunden mit der Expertise von Ungefiltert, das ist die Videoproduktionsfirma, die dann schon Erfahrung mit einbringen konnte und dann trotz ihrer kreativen, super kreativen Arbeit in dem Rahmen bleiben konnte.
Wir kommen dann sicher später noch einmal zu den Ergebnissen dieser ganzen Kampagne zurück, aber vielleicht einmal jetzt, um da ein bisschen rauszuzoomen, was war denn so für AstraZeneca auch der Punkt, wo sie gesagt haben, das ist eine Kampagne, die hilft uns bei gewissen Zielen, ja, auch auf der ökonomischen Seite. Wie haben da Gespräche stattgefunden? Wie war da das Einvernehmen?
Ja, also ich denke, ich glaube, das ist genau das Problem bei allen Awareness-Kampagnen. Also die ökonomische Sicht auf das Ganze ist halt immer sehr schwer zu beziffern. Einerseits ist es natürlich ein riesengroßer Ausgabenpunkt, wenn man es jetzt wirklich nur aus der ökonomischen Brille sieht, aber die muss man halt einfach auch beleuchten. Zum anderen ist natürlich dann auch immer die Frage, okay, wie groß ist dann die Conversion Rate, wie viele Menschen gehen tatsächlich dann zur Vorsorgeuntersuchung, entdecken quasi ein Karzinom und im Endeffekt sind die dann halt irgendwo in dieser Behandlungsspirale drinnen. Das ist ein Problem mit dem, ja, das liegt halt irgendwo auf der Hand. Was natürlich für AstraZeneca ein Riesenthema war, ist, dass es bis dato eigentlich die Kampagnen eher sich mehr ans medizinische Fachpersonal gerichtet haben. Also es war mit Ärzten und Ähnlichem, aber irgendwo diese Schranke, die quasi zwischen dem Arzt- und Patientenverhältnis einfach unsichtbar da ist, aber dauerhaft da ist, sei das in der Kommunikation oder dass überhaupt diese Kampagne bis zum Patienten hingetragen wird. Das war eigentlich, glaube ich, dann das schlagende Argument, was wir liefern können. Und das muss man jetzt auch rückblickend sagen, das war sicher insofern ein Treffer, weil sich die Kampagne in keinster Weise an medizinisches Fachpersonal gerichtet hat. Also wir haben eben auch mit der Protagonistenauswahl und mit der Kommunikation das so versucht, dass man so wenig wie möglich aus dem Fachjargon verwendet, dass man sich wirklich, wenn man die Kampagne als Laie hört, sich mit den beiden identifizieren kann, dass man selbst auf den Gedanken kommt, okay, sollte ich vielleicht einmal irgendwie zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen. Und allein diese Dark Cloud, die da halt irgendwie so drüber schwebt, Vorsorgeuntersuchung, wo man schon impliziert wird, oh Gott, was ist, wenn da was rauskommt? Ja? Mhm. Das irgendwie einfach positiver zu behaften und zu sagen, wenn irgendwann was rauskommt, wäre es gut, es kommt in der Vorsorgeuntersuchung raus und nicht, wenn es spät ist. Ja? Und das, ganz vereinfacht gesagt, war im Prinzip die Message von der Kampagne.
Mhm. Genau. Und Ein Teil war auch, dass wir es da sicher geschafft haben, die Leidenhaften und die Emotionen besser transportieren zu können, die Breite mehr treffen, aber trotzdem das Ganze immer mit Expertise zu untermauern. Das heißt, es waren auch Ärzte in dem Setup dabei, die dann natürlich auch ihren Part übernommen haben. Ansonsten würde das Ganze natürlich unseriös wirken. Und in der Kombination gibt es die Glaubwürdigkeit, auch der Seher, der Hörer von dem Ganzen, die eben nicht in der Ärzte-Bubble sind und das war, oder im weitesten Sinne Ärzte-Pharma-Bubble sind und das war auch die Vorgabe oder der Ansatzpunkt in der Zusammenarbeit mit AstraZeneca, dass es gilt, das Auftreten breiter zu gestalten. Also weg von dem, was ohnehin schon bespielt wird, gut bespielt wird, hin zu anderen Perspektiven, die genauso von dem Thema betroffen sind, wenn nicht noch mehr davon betroffen sind.
Mhm. Genau, da muss man auch einfach Frau Dr. Eva Masel ein großes Danke aussprechen, die Leiterin der Palliativmedizin im AKH Wien ist, die wirklich, also das Wort Palliativmedizin suggeriert natürlich schon wenig Positives, muss man einfach sagen, und dieses Thema einfach ganz anders behandelt hat, auch für uns. Also wir beschäftigen uns natürlich mit dem Gesundheitsaspekt mehr wahrscheinlich als der Durchschnittsmensch und trotzdem ist es halt einfach so, dass Palliativmedizin sicher nicht groß positiv behaftet ist. Mhm. Allerdings, wie sie mit dem Thema umgeht und wie sie auch Patienten versucht, dieses Thema nahezubringen, nämlich tatsächlich, okay, was mache ich mit dieser Diagnose? Es für jeden stürzt im ersten Moment die Welt ein. Das, glaube ich, kann man auch nicht ändern. Ja. Die Frage ist einfach nur, wie gehe ich weitergehend damit um und wie schaffe ich vielleicht sogar den Ausweg und vielleicht komme ich auch wieder komplett in das Leben zurück, wie ich es vorher hatte. Mhm. Und diesen Zugang, den sie in der Kampagne da beschrieben hat, ich glaube, der hat auch viele überrascht und er war zum einen nüchtern, aber dann doch emotional und irgendwie mitfühlend. Also es war einfach nicht so reißerisch aufbereitet und auch nicht so komplett steril. Und ich glaube, das war das, was wir eigentlich so irgendwie in dieser Kampagne durchbringen wollten.
Genau, ja, die Parallelität aus dem, was man dann aus dem Sport mitnehmen kann, um das zu schaffen, um gewisse Lebenssituationen meistern zu können, war dann natürlich auch ein großer Teil unsererseits, dass wir das beschreiben, dass wir das untermauern mit den Erfahrungen, die wir mit unseren Athleten, mit unseren Kunden machen. Und eben diese Parallelität war dann sehr, sehr fruchtbar für das Ganze.
Das sind ja auch diese Parallelen, eben die, wo ihr eben herkommt aus diesem Bereich, wo es ja natürlich auch im sportlichen Bereich immer wieder diese großen Barrieren kommen, ja, die großen Herausforderungen des Lebens, ja, des Sportlerlebens, auch wenn sie in vielen Fällen definitiv nicht so ganz dramatisch sind, wie die von euch gerade geschilderten. Aber dort bekommt er das Ganze dann irgendwo auch einen Sinn. Wenn wir jetzt zum Anfang der Kampagne zurückgehen, ja, wo gab es denn so in euren ersten Gesprächen mit AstraZeneca? Ihr kommt ja aus einem komplett anderen Bereich, sehr blauäugig zu solchen Themen. Ja? Wo war da für euch so auch diese Erkenntnisse, womit ist eben AstraZeneca zu euch gekommen und hat gesagt, das ist das, was wir uns vorstellen, dort wollen wir hin? Oder seid ihr hingekommen und habt gesagt, das ist das, was wir uns vorstellen? Und sie sind dann gesagt, ja, aber. Weil das wäre das Klassische, wie wir es eigentlich aus vielen Initiativen kennen.
Ganz genau. Also über Michael Handschuher wurde der erste Kontakt gelegt oder war er da. Da war dieses Konstrukt aus unserem Podcast, einmal eine Gesundheitsfolge zu machen, eine Gesundheitsserie zu machen. Dann war der weitere Schritt, das vielleicht in einem Videopodcast zu gestalten. Und der nächste Schritt war dann generell, na, warum machen wir nicht gleich eine Videoserie draus, eine professionelle, und gehen damit in die Breite. Und somit war eigentlich die Idee geboren und mit der sind wir dann an AstraZeneca herangetreten, weil das Projekt oder diese Awareness-Kampagnen gab es die Vorstellung dafür, das zu machen, gab es ja schon. Wir konnten es dann bespielen mit dieser Idee und dann, genau wie du sagst, René, dann war es so, ja, aber. Und diese Abers haben wir aber, glaube ich, haben wir ganz offensichtlich sehr gut argumentieren können und dementsprechend ist dann auch Zusammenarbeit entstanden und dementsprechend hatten wir auch sehr freie Hand in der Gestaltung.
Was war da ausschlaggebend aus eurer Sicht, dass ihr wirklich diese freie Hand auch bekommen habt?
Also ich denke schon, dass man als großer Pharmakonzern irgendwo vor dem Hindernis steht, authentische Protagonisten zu finden. Ja. Also wir kennen alle diese Kampagnen, die zu den Großereignissen im sportlichen Bereich irgendwie quasi in Dauerbeschallung im Fernsehen laufen. Und es hat dann irgendwie, also das ist eben unsere Sicht, weil wir kommen halt eben aus einer anderen Sphäre, wenn man so will. Ja. Es wirkt so ein bisschen wie eine Dauerbeschallung, so redundant schon fast. Ja. Und dann kommt halt irgendein Profispieler, sagt seinen 10-Sekunden-Satz und man nimmt eigentlich gar nicht die Message wahr, sondern denkt sich, okay, gut, das ist halt eine Werbung. Ja. Mhm. Und genau diese Herangehensweise war da anders. Und der Vorteil einfach in unserer täglichen Zusammenarbeit ist der, dass man halt mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten und einfach einen Pool, wenn man es jetzt salopp sagen will, an Menschen kennen, die wir für diese Kampagne einfach empfehlen können, ja, wo man sagen, das ist jemand, der spricht ganz offen über seinen Gesundheitszustand, der kaschiert nichts, der redet nichts schön, es gibt keine Tabuthemen, da muss man auch mal jemanden finden, der das macht, ja, in der breiten Öffentlichkeit. Und das war auf jeden Fall so irgendwo das Argument, wo ich sagen würde, das war dann schlagend. Und natürlich, wenn jemand freiwillig über seinen Gesundheitszustand spricht und das von sich heraus nach außen trägt, ist das halt auch mit der Compliance wesentlich leichter vereinbar, als wenn das irgendwie ein Projekt wird, wo man halt jemanden quasi zukauft. Ja? Und das war schon ein Unterschied.
Ich denke auch wieder, dass die Grundvoraussetzung oder unsere Grundprinzipien in unserer alltäglichen Arbeit mit Athleten, mit Kunden, mit Menschen eben zu kommunizieren, viel zu sprechen, viel über Feedbackschleifen zu arbeiten, geholfen hat, um da die richtigen Protagonisten auszuwählen, die das dann auch authentisch weiterbringen können. Auch so dieses, das sind Nuancen, die man dann rausfiltern muss. Ein Satz, ein Wort, der diesen Ausschlag macht, glaube ich dem das jetzt oder nicht? Wirkt das aufgesetzt oder nicht? Und die Menschen zu finden, die dann gerne über das reden und auch mit dem Grundgedanken in das Ganze gehen, ich will aufklären, ich möchte anderen helfen, dass die in Situationen, die mich betroffen haben, nicht so hilflos sind, sich nicht so hilflos fühlen, Anlaufstellen haben, einen wenn man so möchte, auch Masterplan. Ich kann das schaffen. Wie schaffe ich das? Ich glaube, das hat in der Kombination den Ausschlag gegeben, den du meinst.
Und jetzt auch, bleiben wir mal kurz bei den Protagonisten. Ich glaube, ihr habt ja zwei Personen in eurer Kampagne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob es mehr sind im Hintergrund noch. Ja, die sind ja auch irgendwo, also zumindest von einer Person weiß ich es, ja, die aus unserer schon besagten Triathlon-Bubble, ja, ja, das ist gut, das ist recht einfach, an solche Leute auch heranzukommen. Man kennt sich, ja. Bei der anderen Person weiß ich es nicht so genau. Aber wie war da das Auswahlverfahren? Seid ihr da auf die Leute herangetreten oder die AstraZeneca selbst? Wie hat das funktioniert für euch?
Also im konkreten Fall bei der Protagonistin war es sogar eine Empfehlung vom Michi Hanschur, der die persönlich kennt. Das bietet sich halt einfach super an, ja. Und wenn man sich dann mit den Personen trifft und einfach schon im zweiten Satz beim Gespräch merkt, wie offenherzig die sind, ja, und wie gern die über dieses Thema sprechen, eben auch aus dem Grund, wie es der Mario gerade gesagt hat, damit es anderen Menschen halt nicht so geht, ja, und damit sie in der Situation, die sie selbst schon durchlebt haben, nicht quasi diesen ähnlichen Welteinsturzgedanken noch einmal durch haben, bietet sich das natürlich an. Beim zweiten Protagonisten war es so, dass im konkreten Fall ich an ihn herangetreten bin, bietet sich in seinem Fall insofern auch an. Er ist Keynote-Speaker, spricht natürlich auch sehr gern über dieses Thema, ja, weil es natürlich ein wesentlicher Bestandteil von seinem Leben war, nona net, ja. Dass dann obendrein die Person halt ebenfalls Triathlon macht, was jetzt gar nicht groß notwendig gewesen wäre. Das war nicht das Setting der Kampagne, ja. Dass sich da natürlich ein gemeinsamer Nenner ergeben hat, war glückliche Fügung. Und dass beide so offen und so authentisch und einfach, also nichts davon, was hier entstanden ist in der Kampagne, war geskriptet. Das muss man an der Stelle auch sagen. Also es hat kein Drehbuch gegeben. Es waren einfach nur eine ganz normale Interviewsituation, wo man über diesen Lebensabschnitt gesprochen hat, ja, was davor passiert ist, was in der Situation war und wie es danach weitergegangen ist. Und das, was einfach sensationell war, und das spricht auch für die Arbeit vom Studio Ungefiltert, da möchte ich an der Stelle noch vielen Dank sagen an Christian Fichtner und Viktoria Zwachtowa, die einfach mit den beiden in dem Dreh so gearbeitet haben, dass die gesagt haben, das war ein unvergesslicher Tag für uns. Das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also das heißt, es war jetzt nicht nur, was die Kampagne an sich angeht und der Output, der dann jetzt aus der Kampagne entstanden ist, sondern auch für die zwei Betroffenen einfach ein Bedürfnis, dass sie das, was sie erzählen, in die Öffentlichkeit hinaustragen. Und das ist dann irgendwo schon so echt eine coole Sache, muss man schon sagen.
Aber darf ich da mal reinhaken, weil das ist ja immer eine spannende Frage, wie aufwendig ist so ein Projekt? Du hast gerade jetzt in einem Nebensatz gesagt, das war ein Aufnahmetag. Ist es dann wirklich nur ein Tag Aufnahme gewesen? Kannst du vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, mit wie viel bereitet man dann vor? Es ist nicht geskriptet, aber doch Interviews, muss ich ja vielleicht einen zweiten Take machen etc. Also einen kurzen Blick auf das Thema Aufwand, Dauer, bis dann so ein Ding dann wirklich im Kasten ist. Da spreche ich noch nicht mit der Nachbearbeitung, aber einfach nur, dass das Ding einmal im Kasten ist und dann bearbeitet werden kann.
Ja, natürlich stecken da einige Stunden in der allgemeinen Vorbereitung, um einmal überhaupt einen roten Faden zu haben. Was möchte ich machen? Welche Protagonisten suche ich? Was soll die Message sein, die ich transportieren möchte? Und da stecken schon wirklich viele Stunden drinnen. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das hat mit den Protagonisten noch gar nichts zu tun. Die Vorgespräche mit den Auserwählten sozusagen, nimmt auch noch Raum ein. Natürlich wollen die wissen, auf was sie sich einlassen, verständlicherweise, und möchten sich da absichern, würde ich gar nicht sagen, möchten einfach wissen, um was es geht, ja, inwieweit das Material dann weiter verwendet wird und. Und dann geht es in der Zusammenarbeit, vor allem eben wieder mit dem Studio Ungefiltert, sehr schnell, dann ging es sehr schnell, das Screenplay und ein roter Faden, wie die Aufnahmetage ausschauen sollten, war allein deren Aufgabe. Da gibt es auch Vorleistungen, ganz klar, aber an insgesamt drei Drehtagen war das Ganze im Kasten. Und wie du gesagt hast, Dominik, die Nachbereitung, die Nacharbeit in Richtung Marketing und Verbreitung und Schnitt und ist wieder ein anderes Thema. Und es war viel mehr laufende Arbeit und die Drehtage an sich haben sie aber auf zweieinhalb bis drei Tage beschränkt.
Also weil es war im Prinzip so, dass mit den Protagonisten, mit den beiden, ein ganzer Drehtag quasi vereinbart war. Es war dann obendrein noch ein halber Backup-Drehtag, falls jetzt irgendwie das Wetter oder so nicht passt. Also wer die Kampagne zufällig gesehen hat, es waren ja auch relativ viele Aufnahmen, die quasi im Sport dann waren, also abseits der Interviewsituation, also diese klassische B-Roll, die man halt eben zusätzlich aufnimmt. Es war dann noch ein Halbtag mit uns beiden und ein Halbtag mit Frau Dr. Masel. Und das Überwiegende, wissen wir eh alle, in diesen Projekten ist einfach die Vor- und Nachbereitung. Also man versucht halt natürlich dann auch eben diejenigen, die quasi nicht direkt aus der Kampagne kommen, sondern einfach dazugeholt werden, also sprich die Protagonisten, dass man die möglichst zeitschonend behandelt, ist eh ganz klar. Und ja.
Versuchen wir mal die Perspektive ein bisschen zu drehen in Richtung, wen die Kampagne überhaupt adressieren sollte, ja? Ja. Also in Richtung Zielgruppen. Wen wollte die Kampagne erreichen? Weil das Thema ist natürlich auch, jetzt, ihr habt es ja nicht auf Triathlon aufgehangen, ja, gerade beim zweiten Protagonisten geht es ja eher um das ganze Thema Bewegung und wie hilft ihm das eigentlich in der Bewältigung seiner persönlichen Situation. Aber wen wolltet ihr adressieren damit und welcher Mittel habt ihr euch da ganz bewusst bedient, um diese Zielgruppen auch zu erreichen? Nämlich auch mit dem Hintergrund, das wollte ich nämlich vorher noch dazu sagen, Triathlon selber wäre ja doch irgendwo wieder ein sehr, sagen wir mal, auch wenn es ein sehr breiten Sport geworden ist in den letzten Jahren, ist es ja doch irgendwo auch ein gewisser, ich würde es nicht sagen elitär, aber doch einer gewissen Zielgruppe vorbehalten. Ja? Und deswegen die Frage, wie habt ihr versucht, da in die Breite zu gehen mit dieser ganzen Kampagne?
Genau aus dem Grund wollten wir Protagonisten, die jetzt nicht in einem Hochleistungssegment sind und extrem ambitioniert auf Wettkampfziele hinarbeiten. Aus Erfahrung wissen wir eben, dass auch in unseren Athletenkreisen es da eine gute Mitte gibt. Eine gute Mitte, würde ich sagen, wie wir es am Anfang schon besprochen haben, Menschen mittleren Alters. Es spannt sich von, sagen wir, 35 bis 60 sind die meisten, die das betreiben wollen. Auch in dem Alter sollten womöglich auch Vorsorgeuntersuchungen beginnen. Dementsprechend war dieser Ansatz einmal bei uns vorwiegend. Wir wissen, dass wir in dieser Triathlon-Bubble viele aus dem Segment haben, auch viele aus dem Segment haben, wo weniger Anspruch ist, Höchstleistungen zu bringen, sondern der Sport wird betrieben, um gesund zu bleiben, um fit zu bleiben, um einfach leistungsfähig zu bleiben, leistungsfähig zu werden. Und dementsprechend hat sich sehr schnell auf diese Menschengruppe eingeschränkt, aus der die Protagonisten dann kommen. Es ist noch einmal ein Unterschied natürlich zwischen dem einen Protagonisten und der Protagonistin in Bezug auf das, was an Leistung erbracht wird, an absoluter Leistung. Bitte, das darf man nicht falsch verstehen, das ist nie und nimmer wertend gemeint. Die relative Leistung der Einzelnen ist immer herausragend. Ja, also vor allem im Zusammenhang mit der Krankheitsgeschichte, Vorgeschichte und so weiter. Das muss man, glaube ich, wirklich explizit betonen. Mit dem hat das nichts zu tun. Aber absolut gesehen noch einmal ein Unterschied zwischen den beiden. Und so haben wir es geschafft, eine große Breite zu treffen, die womöglich auch Kandidaten sind, zumindest für eine Voruntersuchung.
Und ihr habt ja auch darüber gesprochen, dass man viele Tabuthemen anspricht. Ja? Also natürlich ist es jetzt einfacher von Betroffenen selber über diese Themen zu hören, aber wo war da irgendwo der Zugang? Weil vielleicht da auch noch einmal ganz klar zu sagen, das absolute Ziel der Kampagne war ja, Leute dazu zu bewegen, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Das heißt, und hier aber trotzdem auch mit einer positiv assoziierten Botschaft zu kommen und nicht mit dem Schreckgespenst der Krebserkrankung, die irgendwo wartet, wenn du zur Vorsorgeuntersuchung gehst. Weil, ich habe es ja selber auch schon erwähnt, es kann natürlich immer was Schlechtes rauskommen, aber es ist gut, wenn es früher rauskommt. Wie habt ihr so vielleicht auch ganz bewusst diese Tabuthemen auch eingesetzt, um die Leute ein bisschen auch wach zu rütteln vielleicht?
Also ich glaube, da gibt es mehrere Punkte. Also zum einen, denke ich, ist ein wesentlicher Unterschied eben auch das, was ich vorher kurz angesprochen habe, dass man jetzt nicht irgendwie eine Sportikone hernimmt, die in einem 10-Sekunden Trailer quasi irgendwie auf ein Tabuthema anzusprechen versucht und es wird einem dann sowieso nicht abgenommen. Das heißt, es geht viel schon darum, dass man die Menschen wirklich behutsam an das Thema heranführt. Das ist immer so bei Tabuthemen, ja, dass man quasi nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern sie versucht einfach da irgendwo abzuholen. Das Zweite ist, und das spielt uns natürlich irgendwo durch unser Tagesgeschäft quasi in die Karten, wir sind im Sport tätig. Tabuthemen gibt es bei uns relativ wenige, weil einfach in der persönlichen Zusammenarbeit jedes Tabuthema, was man nicht anspricht, im sportlichen, zumindest im sportlichen Prozess irgendwo hinderlich ist. Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel selbst mal eine Podcast-Folge vor einiger Zeit aufgenommen, wo es um das Thema Periode bei der Frau geht. Ja. Das ist einfach ein Wahnsinn, dass wir 2023 oder jetzt 2024 über dieses Thema noch als Tabuthema sprechen. Ja. Und über solche Dinge sprechen wir aber in der Kommunikation mit unseren Athletinnen offen. Ja. Das ist einfach ein wesentlicher Punkt. Und genau diese Dinge helfen uns dann in dieser Kampagne, dass man über den Sportbezug quasi auf sehr persönliche Themen kommt und in eine Schiene kommt, wo es eine Vertrauensbasis gibt. Ja. Und vielleicht, da kann man auch nochmal zurückgreifen auf deine Vorfrage zur Auswahl der Protagonisten. Natürlich kann man das nicht mit jedem machen. Ja. Und man muss da auch wirklich das muss man respektieren, wenn es einfach Menschen gibt, die diese Geschichte nicht nach außen tragen wollen. Jeder geht damit anders um. Aber das ist halt eben der Vorteil, wenn man einfach mit vielen Menschen zusammenarbeitet, dass man weiß, okay, wer spricht gerne darüber, wem hilft das sogar in seiner Eigentherapie, darüber zu sprechen, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und das ist sicher ein Punkt, wie man mit dem Thema auf jeden Fall leichter umgehen hat können bei uns. Ja.
Ich glaube, so ein Konsens im Sport ist ja das sportliche Du. Das spiegelt schon ganz viel wider in dem Setup. Man baut zwischen Coach und Athlet ein gutes Vertrauensverhältnis auf. Ich glaube, das ist auch, bevor überhaupt eine Zusammenarbeit beginnt, geht es darum, stimmt die Chemie, passt es auf persönlicher Ebene, da geht es gar nicht so sehr um Inhalte. Und das ist das, was wir halt im Tagesgeschäft lernen und jeden Tag machen. Und aus dem heraus kann man ganz gut einschätzen und gut herausfinden über Gespräche, über Kommunikation wieder, wer kann das transportieren, wer ist für sowas offen. Und jetzt gar nicht nur zur Suche von Protagonisten für für die Kampagne, sondern allgemein, man lernt sehr gut, Menschen einzuschätzen. Und das hat insgesamt dann sehr dazu beigetragen.
Vielleicht jetzt da jetzt auch den Anspruch so einer Kampagne auch wiederum aus der Unternehmenssicht in eine andere Richtung zu bewegen. Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass trotzdem irgendwo für so eine Firma natürlich auch ökonomische Ziele im Hintergrund mitspielen. Und ein Schlüssel zu diesen ökonomischen Zielen ist für diese Firma natürlich die Ärzteschaft an sich. Ja? Wie war da eure Erfahrung oder auch Erkenntnisse aus dieser Kampagne und der Zusammenarbeit, wie der Inhalt dieser Kampagnen dann wirklich auch der Ärzteschaft näher gebracht wird? Weil das ist oft aus meiner Erfahrung, aus der Vergangenheit, immer so einer der Punkte, wo es dann schwierig wird. Ja? Wie kommuniziert jetzt beispielsweise der Außendienst oder das Unternehmen selber gegenüber den Ärzten, was der Vorteil für sie selbst ist, also für die Ärzte selbst ist, aufgrund einer solchen Awareness-Kampagne? Wie sind da eure Gespräche vonstatten gegangen?
Ich glaube, es war viel in die Richtung, dass Aufklärungsarbeit abgenommen wurde. Also Aufklärungsarbeit, die der Arzt sonst leisten müsste. Und die Aufklärung, die glaubhaft von anderer Seite kommt. Man stellt sich ja, wenn ich mir persönlich die Situation vorstelle, ich sitze beim Arzt und der Arzt sagt mir, ja, Herr Fink, Sie sind alt, Sie müssen zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Dann denke ich mir mal, naja, okay, ja, schauen wir mal. Ja, wenn man das aus einer anderen Richtung präsentiert kriegt, vielleicht auch ein bisschen auf die harte Tour, wo man sieht, okay, gut, das kann wirklich passieren und hey, der ist gar nicht so viel älter als ich und naja, man macht sich dann einfach Gedanken und da muss ich auch von mir persönlich sagen, wenn ich das darf, durch die Kampagne ist mir auch bewusst worden, gut, es würde schon Sinn machen, dass ich mir jetzt auch einer Vorsorgeuntersuchungen unterziehe, vielleicht jetzt nicht akut, aber in den nächsten Monaten und Jahren. Das hätte ich sonst in der Form ganz bestimmt nicht am Schirm gehabt. Und das war für Ärzte ganz sicher ein Vorteil. Und das haben wir auch ein Feedback bekommen. Das hilft einfach in der Aufklärungsarbeit, die sie sonst leisten müssen und sehen darin schon mal einen Benefit.
Ja, ich möchte da noch dranhängen. Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, also jeder, der heute zum Arzt geht, privat versichert oder nicht, die endenwollendste Komponente ist die Zeit. Ja? Das heißt, mit allem, mit dem wir dort konfrontiert werden, muss man sich ja immer auch aus der Ärztesicht vorstellen. Ich kann jetzt nicht mit jedem Patienten 2 Stunden verbringen und dem quasi die komplette Geschichte, diesen Werdegang, der halt irgendwie vor einem stehen könnte, mit allen Eventualitäten erzählen. Das ist aus ökonomischer Sicht wie auch aus faktischer einfach logisch. Ja. Ich denke, da machen oder nehmen die Awareness-Kampagnen einen massiven Arbeitsanteil einfach ab. Ja. Weil man muss einfach klar dazu sagen, ohne diese Aufklärung werden einfach wesentlich weniger Leute zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Das ist einfach auch Fakt. Ja. Das heißt, man kann diese Komponente nicht aussparen, man kann sie nur irgendwie auslagern. Und genau darauf bezieht sich im Prinzip die Awareness-Kampagne. Also in dem Sinn, um die Frage zu beantworten, wie auch der Mario schon gesagt hat, einfach dieses Beschäftigen mit dem Patienten, jetzt nicht direkt in der Ordination, sondern abseits, eben zum Beispiel auf YouTube, wo man sich wirklich auch in seinem eigenen häuslichen Umfeld mit einem schwierigen Thema auseinandersetzt, das ist, glaube ich, das ist schon ein wesentlicher Punkt.
Können Sie uns aber nochmal eine Info geben, wie wurde diese Kampagne jetzt begleitet? Also ich sage, das eine ist ja Video drehen und ein Video auf YouTube hochladen, aber das ist ja nur die halbe Miete, formuliere ich jetzt mal. Also nach dem Motto, wie hat die Kommunikation an die Ärzteschaft funktioniert, was haben die für Materialien gehabt, um dann dementsprechend auch die Patienten an Bord zu holen und eben das auch zu erreichen, was du vorher gesagt hast, dass eine gewisse Entlastung für den Arzt stattfindet.
Ich würde das eher auf einen Umweg beantworten. Und zwar dadurch, dass sich die Kampagne von Beginn an nicht an Ärzte gerichtet hat, sondern wirklich an die Laien, war auch nicht die direkte Absicht, direkt den Ärzten Arbeit in der Sinn, in der Form abzunehmen. Ja? Ja, okay. Sondern quasi das Ganze von hinten rauf aufzurollen und die Patienten direkt zum Arzt zu bewegen. Und das ist eben, glaube ich, genau das, was man eingangs an Unterschied zu anderen Kampagnen einfach sagen muss. Es ist eben nicht von der Seite zum Arzt behandelt worden, sondern von der anderen Seite zum Patienten. Und ja.
Es ist wieder auch dieser Arbeitsaufwand der Ärzteschaft abgenommen. Die Patienten kommen dann hoffentlich aufgeklärter schon in die Vorsorgeuntersuchung mit gewissen Vorstellungen oder Vorabinformationen und Wissen, das dann nicht mehr aufbereitet werden muss. Und es war gar nie wirklich die Idee, das dann über die Ärzteschaft auszuspielen, sondern eben, wie der Gerald gesagt hat, über einen anderen Weg, über einen Umweg und das fast auszusparen, fast mit der Einschränkung, dass es dann natürlich auch auf MedUni-Seite und so weiter Verlinkungen gab, über die Kampagne dann auch veröffentlicht wurde.
Ja, vielleicht da auch noch dran klingt. Ich glaube auch, das ist einfach, das kann man sich praktisch recht gut vorstellen. Also wenn man einen Rat vom Arzt kriegt, der jetzt quasi an die Allgemeinheit gerichtet wird, dann denkt man sich, ja, okay, ist ein allgemeiner Rat. Also es geht irgendwo beim einen Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Wenn man aber Menschen kennt, die davon betroffen sind, das kennen wir alle in unserem familiären Umfeld, dann hinterfragt man sich halt selbst auch seinen Lebensstil, dann hinterfragt man auch seine medizinische Geschichte und ob man nicht vielleicht einmal wieder zum Arzt gehen sollte und sonstiges. Ja. Das heißt, wir haben im Prinzip schon bewusst diese Komponente ausgespart und nur moderierend in die Kampagne eingesetzt, in Form der Frau Dr. Masel. Einfach, dass es hier die medizinische Fachmeinung dazu gibt, aber dass die Grundidee nicht vom Arzt präsentiert oder von der Ärztin präsentiert wird. Das war der wesentliche Unterschied.
Genau, wie in der anfänglichen Beschreibung schon gesagt, die Expertise darf natürlich nicht fehlen in dem Ganzen, sonst wird es unseriös. Aber mit im Zusammenhang mit dieser war es nicht notwendig, über die Ärzteschaft zu spielen.
Jetzt wissen wir ja, Awareness-Kampagnen sind immer nur so gut wie die breite Masse an Menschen, die man damit erreicht. Ja, also jetzt mit euren Geschichten, die ihr erzählt habt, habt ihr ja die Basis gelegt dafür, die Botschaft an die richtigen Leute zu bringen. Ja, jetzt aber die richtigen Leute zu erreichen. Erzählt uns da vielleicht einmal ein wenig, wie waren da eure Zugänge, wie waren dann vielleicht auch die Erfolge, wenn man so möchte, die dabei rausgekommen sind, wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, okay, wie viel Budget habe ich für Werbeaktivitäten oder für die komplette Kampagne gehabt, was habe ich dann tatsächlich auch an messbaren Erfolgen zurückbekommen?
Die Ausspielung der Kampagne war ausschließlich über YouTube und als Begleiterscheinung dazu natürlich die sozialen Medien wie Facebook, Instagram, LinkedIn. aber mit Betonung drauf, dass da kein Fokus drauf war, sondern es war wirklich auch der auf die Spiellänge der einzelnen Folgen bezogen, YouTube das Mittel der Wahl. Und es ging viel mehr darum, wie lange bleiben Menschen dran, wie lange bleiben die User in dem Video, in der Serie hängen, schauen sie, wird das ganze Video konsumiert oder nicht. Mhm. Klicks zu generieren über soziale Medien mit Budget, Dominik, du hast das ja schon richtig gesagt, ist relativ einfach. Die Frage ist nur, sind die Klicks dann auch irgendwie im Rahmen dessen zu sehen, dass es auch gesehen wird? Die gekaufte Werbung macht aus unserer Sicht viel, aber fruchtet nicht. Und das war der Ansatz der Ausspielung der Kampagne. Zu den Erfolgen.
Ja, im Prinzip, wie es der Mario schon gesagt hat, wir wollten einfach schauen, dass wir eine hohe Playtime der einzelnen Folgen haben, dass die ganze Kampagne war so konzipiert, dass jede Folge quasi ein Teil der Geschichte war. Und aber schon so, dass wenn man quasi beim dritten Teil einfach einsteigt, dass man jetzt nicht irgendwie komplett gar keine Ahnung hat, sondern es hat immer einen Vorläufer und Nachläufer gegeben mit einer Wiederholung und einem Ausblick auf die nächste beziehungsweise auf die Vorfolge. Das war durchaus beabsichtigt, das heißt, man nimmt sich dann schon ein bisschen qualitative Playtime weg, weil, können wir uns jetzt eh vorstellen, wenn sich jemand alle Folgen anschaut, dann skippt er halt diesen Part, weil den kennt er schon. Aber es war halt einfach der Hintergedanke der, dass man einfach Menschen, die zufällig zu der Kampagne kommen, einfach abholt. Ja? Mhm. Und da muss man einfach sagen, die Erfolge kann man auf vielerlei Weise messen. Also Klicks, glaube ich, sind wir uns einig, sind kein repräsentativer Wert. Das kann man mit allen möglichen Mitteln faken. Das war auch nie die Absicht, sondern es war unsere Absicht, dass wir ein hochqualitatives Produkt mit einer langen Playtime im Prozent erreichen und natürlich die Zielgruppe treffen. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist die Zielgruppe? Da gibt es auch wiederum zwei Herangehensweisen. Unsere wäre die gewesen, und das hat sich auch nachher bewahrheitet, dass wir es irgendwo zwischen 30 und 45 haben. Einfach aus dem Grund, dass man nicht nur diejenigen zu einer Vorsorgeuntersuchung bewegen, die vielleicht schon davon betroffen sind, sondern dass man irgendwie diesen Gedanken einpflanzt, dass es, dass das Thema Vorsorgeuntersuchung einfach zu unserem neumodischen Leben dazugehört. Ja? Wir haben halt einfach die medizinischen Möglichkeiten, nutzen wir sie. Ja? Mhm. Das Zweite ist, und ich glaube spätestens seit der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Impfstoffdiskussionen ist das Thema mit Likes und Dislikes von Pharmakonzernen halt immer eine schwierige Sache. Ja. Da sind wir extrem stolz auf, dass wir auf der ganzen Kampagne nicht einen einzigen Dislike hatten. Das heißt, dass es nicht einmal diesen klassischen Ich-bin-dagegen-Typen gab es in dieser Weise, und darauf sind wir sehr stolz. Und das spricht auch für die Qualität, und das, was für uns aus unserer Sicht am meisten für die Qualität spricht, ist eben die Playtime im Prozent pro Folge. Ja. Das heißt, es sind nicht nur Impressionen, es sind nicht nur Klicks, das sind beides relativ einfach zu generierende Zahlen, sondern es sind tatsächlich Menschen, die sich diese Folge zu 66% im Schnitt angeschaut haben. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass ungefähr die anderen 33% der Vor- und Nachspann sind, sprich der Rückblick und die Vorschau auf die nächste Folge, ist das irgendwo klar, dass das dann sowieso eher ausgespart wird. Also aus der Sicht war es für uns ein riesengroßer Erfolg.
Ja, habt ihr da auch vielleicht von einer Folgenlänge, von einer durchschnittlichen Folgenlänge von 12 bis 15 Minuten. Und sich 12 bis 15 Minuten mit einem YouTube-Video zu beschäftigen, impliziert ganz klar, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und auch von dem Thema irgendwie in Beschlag genommen wird. Wenn das nicht der Fall ist, ergibt es keine 66-prozentige Playtime-Quote.
Ja. Vielleicht um auch das einzuordnen. Ich habe normalerweise, wenn ich mit Kunden arbeite, sage ich ihnen immer, wenn sie 50% Abspielquote bei solchen Dingen habt, dann seid ihr eigentlich schon ganz gut unterwegs, muss man sagen. Deswegen glaube ich, sind eure 66% dann noch ein bisschen höher einzustufen, natürlich auch als Erfolg einzustufen. Was mich jetzt noch interessieren wird, vielleicht habt ihr noch ein paar andere Zahlen, die ihr mit uns bzw. mit unseren Zuhörern auch teilen könnt. Was mich auch interessieren wird, ist, habt ihr auch gemessen oder war das für euch ausschlaggebend, lasst es mich vielleicht so formulieren, wie viele Leute sich jetzt mehr als eine Episode angesehen haben, wie viele Leute vielleicht fast alle Episoden sich in dieser Reihe angesehen haben. Das wäre natürlich auch spannende Geschichten, oder ob es für euch gar nicht so relevant war in diesem
Kontext. War insofern jetzt gar nicht direkt relevant, anfänglich zumindest. Man darf ja nicht vergessen, aus welcher Nische kommen wir. Ja, also wir kommen im Prinzip mit der Kampagne aus einem Sport wie Triathlon, was per se schon eine Nische ist. Da muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass es bei einer, ja, sagen wir mal, erstmals durchgeführten Laienkampagne, das Werbebudget natürlich auch begrenzt ist. Das heißt, für uns war das große Ziel, dass wir unsere Bubble, und natürlich auch weitestgehend da rauszukommen, aber die hochqualitativ bespielen. Ja. Und da muss man einfach sagen, wenn sich fast 12.200 Menschen, und das war der Stand von Anfang Jänner, diese Kampagne zu 66% angeschaut haben, dann kann man das nur als Erfolg verbuchen. Ja. Mhm. Das spricht auch dafür, dass es dafür eine Fortsetzung geben muss und dass man einfach sieht, dass das funktioniert. Und das wird auch in einem größeren Rahmen funktionieren. Wieder, wenn die maßgeblichen Komponenten, die bei der ersten Staffel quasi waren, gleich bleiben. Sprich, es müssen authentische Protagonisten sein und so weiter. Ja, also das sind einfach die wesentlichen Punkte. Und dann, ja.
Dass das Konzept der Kampagne passt eigentlich für euch. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist das Verhältnis Budget der Produktion zum Werbebudget. Weil da liegt ja oft eine große Diskrepanz. Ja, wie war das in eurem Fall?
Ja, das Werbebudget war aus Gesamtbudgetgründen nicht groß. Also das geht sich dann einfach nicht aus, wenn man ein gewisses Budget zur Verfügung hat. Dementsprechend und die Produktionskosten hoch sind. Unser Anspruch war, qualitativ gutes Material zu liefern, weil wir auch aus unserem Kerngeschäft wissen, wenn die Qualität nicht stimmt, braucht man mit allem anderen gar nicht beginnen. Dementsprechend war der Fokus da drauf und wir haben dann aus dem Rest das Beste gemacht. Wie der Gerald eh schon gesagt hat, denke trotzdem ein richtig gutes Ergebnis da rausgehaut. Das Konzept kommt auch aus unserer Erfahrung, unserer Nische, unseres Podcasts. Wir wissen aufgrund der Zahlen, die wir da haben, dass wir eine sehr große Marktdurchdringung haben. Die Anzahl der Hörer ist aufgrund des Nischendaseins natürlich nicht riesig, aber wir erwischen sehr viele aus dieser Nische und dementsprechend haben wir dieses Konzept auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten, in dem Bereich angewandt und mit Erfolg.
Ja, ich muss da auch noch nachschießen. Also im Prinzip, das, was der Riesenvorteil jetzt aus unserer Sicht ist, wir haben mit einem wahnsinnig geringen Budget sehr gute qualitative Zahlen geliefert. Das heißt, das ist jetzt im Prinzip wie eine Visitenkarte für künftige Kampagnen und das wollen wir auch so betonen. Also das war grundsätzlich wirklich die Absicht, dass wir jetzt nicht einfach inflationäre Zahlen, also wir hätten jetzt einfach mit das ganze Werbebudget in irgendwelche Klicks und sonst was investieren können, dann hätte sich die Kampagne halt keiner angeschaut, aber es wäre da halt irgendwie gestanden, es sind 600.000 Klicks. Was dann der tatsächliche Erfolg dahinter wäre, stelle ich jetzt einfach einmal in den Raum. Ja. Das, was jetzt hier aus der Kampagne klar ableitbar ist, das Konzept steht, das Konzept funktioniert und mit einem höheren Werbebudget sind die qualitativen Zahlen auch in einer größeren Breite zu realisieren. Und das ist das, wo wir im Prinzip hinwollen, wo wir auch mit der Fortsetzung hinwollen. Und ja.
Ihr habt ja einen spannenden Launch-Termin gehabt, Dezember 2023. Ja, jetzt könnte man im ersten Moment sagen, na gut, eine Triathlon-Kampagne, wo es um Outdoor-Sport geht, in einer Zeit zu launchen, wo es um Weihnachtskekse, Weihnachtsgeschenke und sonstige Dinge geht. Jetzt haben wir dann im Vorgespräch festgestellt, war das ein guter Zeitpunkt, war das ein schlechter Zeitpunkt? Können Sie das vielleicht noch einmal ausführen? So, was passiert, wenn man eine Kampagne im Dezember 2023 launcht, wo doch vielleicht viele mit dem Gedanken ganz woanders sind?
Provokante Antwort, das schaut sich jemand an. Ja. Weil, einfache Antwort, im Winter verbringt man die meiste Zeit zu Hause. Ja, das heißt, dass man sich wirklich mit einer Kampagne durchgehend beschäftigt, liegt einfach auf der Hand. Im Sommer, wenn das Wetter schön ist, ist einfach die Chance, dass man sich auf YouTube eine Serie ansieht, deutlich geringer. Wir kennen dieselben Zahlen von großen Anbietern wie Netflix oder sonstiges, die versuchen, dass die über das Sommerloch quasi die Abonnenten halten. Das ist da jetzt im wesentlich kleineren Format ähnlich. Ja. Und jetzt kommt aber noch ein zweiter wesentlicher Punkt dazu und das ist eigentlich das, wo man vielleicht im Initialgedanken sagt, okay, das passt eigentlich nicht zusammen. Es ist in der Kampagne geht es um logischerweise ein durchwegs negatives Thema. Ja. Es geht um ein schockierendes Thema, es geht um Krebs. Gerade zu Weihnachten will man vielleicht genau mit diesen Themen nicht konfrontiert werden, sondern es ist die schönste Zeit des Jahres, wenn man so will, ja, und die familiärste Zeit. Wir haben den Gedanken verfolgt, dass wir sagen, genau zu der Zeit ist es wichtig. Ja. Also, dass man irgendwie diese Besinnlichkeit, dieses Fest in der Familie einfach dazu nutzt, über diese Dinge zu sprechen. Ja. Also alle Menschen, die uns halt irgendwie am nächsten sind, sind uns auch die, die uns am meisten wert sind. Das heißt, genau in dem Moment über diese Dinge zu sprechen, war schon ein wesentlicher Grund dafür, das um diese Jahreszeit zu launchen. Man muss auch dazu sagen, die letzte Folge aus der Kampagne, die ist beim Krebsforschungslauf im alten AKH abgedreht worden. Das war uns auch ein wesentliches Bedürfnis, dass wir das mitnehmen. Kann ich die persönliche Geschichte auch noch erzählen, dass ich da vor, ich glaube, 10 oder 12 Jahren das letzte Mal war, weil es einfach ein Wahnsinn ist, wie viele Menschen da mittlerweile mitlaufen, auch wie viele Firmen sich dort positionieren, wie dort der Awareness-Gedanke nach oben getrieben wird. Ja. Und egal mit wem man dort spricht, jeder sagt, naja, ich kenne wen, für den laufe ich. Und das ist irgendwie so das, was wir um diese Weihnachtszeit mittransportieren wollten und deswegen da das Release-Datum gewählt haben. Mhm.
Gut, also daher auch gute Zahlen, aber auch sicher nochmal der Punkt interessant zu sagen, die Leute sind zu Hause, die Leute schauen, die Leute haben dann doch irgendwie Zeit und eine sentimentale Zeit. Jetzt hast du vorher in einem Satz auch nochmal erwähnt, naja, bei der Fortsetzung, da haben wir noch ein bisschen Ideen. Können Sie darüber schon was sagen, so, was die Ideen betrifft? Ja, so ein bisschen einen Ausblick geben, wo ihr jetzt sagt, auch jetzt in eurer Fantasie, ist immer die Frage, ob sich auch alles umsetzen lässt. Aber so, das wäre jetzt, ich sage mal simpel, das wäre so nach dem Motto das Sahnehäubchen für die nächste Runde.
Ja, also ich glaube, man muss da einfach in die Richtung denken, dass es noch mehr in eine breitere Sportart vielleicht gehen muss, dass es vielleicht ein Mannschaftssport ist mit internationalem Anspruch, mit einer internationalen Mannschaft, die dann über solche Themen aufklärt oder im weitesten Sinne berichtet als Fundament vieler Handlungsstränge, die möglich sind. Mhm. Aus einer Mannschaftssportart heraus, man muss sie vielleicht da vor Augen halten, jetzt ging es um zwei einzelne Triathleten, um zwei einzelne Protagonisten aus Randsportarten. Mhm. Wenn man da eine größere Sportart aus dem Mannschaftsbereich kriegt und das Umfeld mit einbezieht, dann ist das schon ein Multiplikator, der mit gleichem Konzept und vielen Handlungssträngen ein riesiges Auftreten haben kann.
Und auch da ist wieder die Kernbotschaft, es wird authentisch sein, es werden authentische Protagonisten sein, die quasi nicht mit dem Taxameter dastehen und sagen, so, jetzt sind die 12 Minuten, für die ich bezahlt bin, sondern die wirklich ihre Geschichte präsentieren und so viel Ausblick kann man sagen, ohne dass wir konkret werden. Das Konzept ist nicht nur in der Fantasie, es ist steht, es ist fertig und das wird auch kommen und eben in die Breite, wie es der Mario jetzt schon angesprochen hat.
Zu den Protagonisten auch noch, ich glaube, das ist das Wichtige, der USP, die nicht nur darüber erzählen, sondern die darüber sprechen wollen.
Ja.
Ich glaube, das ist so wirklich der Kern der Sache, dass das, was da transportiert werden will, auch erzählt werden möchte, nach außen kommen möchte und das wollen wir wieder einfangen.
Von mir habt ihr auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Vorgespräch, das wir geführt haben, einen wichtigen Punkt gesagt, so nach dem Motto, die Protagonisten waren dann ja teilweise auch Adressaten des Feedbacks der Menschen, die sich diese Videos angeschaut haben. Also wirklich diese Möglichkeit, die sind echt, ja, die kann ich anschreiben, die sind mit echt, also sowohl Vorname als auch Nachname, also in weiterer Folge, den finde ich auch im Internet, dann kann ich mal schreiben und sagen so, hey du, hab dein Video gesehen, hat mich motiviert, hat mich bewegt, etc. Also ich glaube, diese Authentizität ist das auch eben. Es ist eine österreichische Kampagne, es sind österreichische Menschen, die das machen. Und das ist sicher auch nochmal ein wesentlicher Punkt, um diesen Austausch dann dementsprechend zusammenzubringen. So wie ihr ja vorgesagt habt, eigentlich komplett an den Ärzten vorbei. Spannend wäre ja, schwer zu messen auf YouTube, aber wie viele Ärzte ihr eigentlich trotzdem erreicht habt. Ne? Weil theoretisch wäre ja die Zielgruppe, die ihr adressiert habt, 35 bis 60, ja, so ein bisschen, ich habe es geschafft, ich möchte also Sport jetzt, sage ich von der Seite, und ich möchte sozusagen lang gesund bleiben. Hätten wir jetzt rein statistisch gesehen wahrscheinlich sogar extrem viele Ärztinnen und Ärzte, die dann in diese Gruppe hineinfallen würden. Also auf dem Weg habt ihr es dann auf dem Weg und außenrum wieder erreicht.
Ja, von den wenigen Ärzten, die ich kenne, weiß ich auch, dass sie die Kampagne gesehen haben, also aus meinem Umfeld. Und wie du sagst, allein die Statistik spricht dann dafür, dass es bestimmt mehrere gesehen haben oder mehr gesehen haben, als man glaubt. Ich glaube, die Mundpropaganda, das wissen wir auch aus unserem Kerngeschäft, ist ein Riesenmultiplikator. Wenn jemand von etwas Gutem erzählt und eine Empfehlung abgibt, ist das allemal mehr wert als irgendeine Google-Suche. In der Richtung haben wir auch extrem viel positives Feedback bekommen, also direktes, persönliches, positives Feedback aus dem Umfeld, aus dem erweiterten Umfeld. Und persönlich für mich werte ich das wie eben in die Richtung kein Dislike auf die ganze Kampagne als schon großen Erfolg.
Ja, ich möchte auch noch dranhängen, dieses Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, so quasi, wie viele Ärzte sind dann tatsächlich erreicht und dass wir es nicht messen können und so weiter, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, auf den wir auch in der zweiten Kampagne eingehen werden. Also es wird eine Interaktionsmöglichkeit geben, die eine zusätzliche Auswertung auch einfach für die Firma, für die Ärzte, für uns bieten wird, dass man nicht nur sieht, okay, wen hat die Geschichte interessiert, sondern wen interessiert quasi wirklich das Thema, was dahinter steht, also in dem Fall Krebsvorsorgeuntersuchung. Und das wird dann auf jeden Fall leichter zu beziffern und auch im Nachhinein sicher super spannend.
Ja, es ist so ein Learning aus dem, was wir auch in unserem täglichen Geschäft machen. Die besten Zahlen und das beste Feedback bringt nichts, wenn man nichts damit anfängt und einen Progressionsgedanken hat. Und den verfolgen wir sowohl im Sport als auch jetzt in einer Fortsetzung dieser Kampagne. Wir wollen es besser, größer, gescheiter und nachhaltiger für viele machen.
Und gleichzeitig kommt sie auch ein bisschen aus eurer Komfortzone raus, weil sie aus dem Triathlonsport rausgeht. Ne? Das ist ja vielleicht auch eine schöne Challenge in Wirklichkeit, kann man.
Absolut. Ich meine, alles, was im Leben interessant ist, ist immer eine Challenge. Und so gesehen muss man es annehmen und wollen wir es auch annehmen. Und es macht uns halt auch wahnsinnig viel Spaß. Also wie es der Mario schon gesagt hat, allein die persönlichen Eindrücke, die man aus der Kampagne jetzt rausnimmt, abseits von den offensichtlichen, war einfach super. Also es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und das Witzige ist eigentlich, es hat allen Beteiligten Spaß gemacht. Und das kann man ja auch nicht von vielen Projekten irgendwie im Nachhinein sagen.
Ja, damit also knüpfe ich jetzt an und wir gehen in die Zielgerade sozusagen unserer Triathlon-Session heute. Das Ziel ist vor Augen, aber da stelle ich immer die berühmte Frage, auf ein Getränk mit. Ja, jetzt hat man klar das Gefühl, ihr habt es am Gesundheitswesen, also ich war vorher schon im Bereich Gesundheit unterwegs, aber jetzt ist es Gesundheitswesen, Pharma, habt ihr Blut geleckt, da darf gerne ein bisschen mehr kommen. Mit wem würdet ihr gerne aus der Pharmaindustrie, aus dem Gesundheitswesen mal auf ein Drangel gehen, wie es so schön heißt? Was würde euch da interessieren und auch so, zu welchen Themen würdet ihr gerne noch Awareness-Kampagnen machen?
Ich würde es sogar ein bisschen weg vom Gesundheitsbereich sehen, noch vorgelagert. Denn mit dem Sportminister wäre es schon mal interessant. Mhm. Mit dem kann man, glaube ich, auch eben auf ein Drangel gehen.
Die gut vorbereiten.
Ja, die Fragen wären mehr in die Richtung, was kann eben auch die Kernbotschaft der Kampagne, was kann Bewegung nicht alles bewegen in Richtung Vorsorge, noch vorgelagert vor irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen, dass es gar nicht so weit kommt, dass Kinder wieder bewegt werden, mehr bewegt werden.
Infrastrukturgedanken, das ist ein maßgeblicher Punkt, mit dem wir tagtäglich beschäftigt sind und was einfach ein wesentlicher Punkt dafür ist, dass wir einfach immer ungesünder leben. Das muss man halt so sagen. Also es gibt so viele Menschen, die gern Sport machen würden und es fehlen einfach die Sportstätten. Und das wären so Dinge, über die würden wir gern sprechen. Und zu deiner zweiten Frage, welches Thema uns noch interessieren wird, das wäre für uns das Naheliegendste und das würden wir auch wirklich gern mit einer Kampagne bespielen und vielleicht werden wir es irgendwann machen, ist das Thema Diabetes. Wahnsinnig durchdringend natürlich, ja. Omnipräsent und gleichzeitig, ich glaube, in den Anfängen recht leicht zu verhindern, ja, und danach immer schwieriger natürlich damit umzugehen, liegt natürlich mit unserem Tagesgeschäft, einfach mit der Bewegung und mit dem Sport ist das einfach der Connex ja offensichtlich. Und da würde man natürlich gern was machen. Ja.
Genau. Ja. Insofern drücken wir euch die Daumen, ja, und freuen uns, wenn wir euch applaudieren können, wenn euch diese Disziplin auch gelingt. In diesem Sinne, lieber Gary, lieber Mario, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in eure Arbeit, in euer Erstlingswerk sozusagen mit der Pharmaindustrie, mit all eurer Erfahrung aus dem Sport. Wir wünschen euch weiter viel Erfolg für eure Projekte, sind schon gespannt. Ihr habt sozusagen den Ausblick gegeben, da kommt noch mehr. Insofern werden wir euch da weiter verfolgen. Und in diesem Sinne alles Gute, toi, toi, toi und vielen Dank, dass ihr heute bei uns im Podcast wart.
Wir sagen vielen Dank für die Einladung und freuen uns auf ein nächstes Mal. Dankeschön.
Genau. Danke. Wir werden berichten von der zweiten Kampagne.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Danke. Ciao, Papa.
Herr Dominik, was soll man sagen? Sehr sportlich. Mir ist dazwischen teilweise sogar schon ein bisschen heiß geworden, nämlich wirklich heiß geworden. Wenn man sich so anhört, welche sportlichen Höchstleistungen auch ja, Krankheitsbetroffene dann doch noch zu Wege bringen, beziehungsweise wie man diese Informationen auch nutzen kann, um sie an die breite Öffentlichkeit zu bringen und die Leute dazu zu bewegen, zur Vorsorge zu gehen.
Ja, es war aus meiner Sicht eine spannende Folge, wie du sagst. Es war dynamisch. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel Energie entsteht und wie viel positive Leidenschaft entsteht in einem Thema, das doch gar nicht so einfach ist. Und ich finde, diese Episode reiht sich auch in unsere Kette an Onco-Awareness-Folgen, die wir bereits hatten. Martina Löwe von der Krebshilfe Österreich war ja schon bei uns zu Gast. Und auch Marie Kreuz von Spot the Dot war bei uns zu Besuch.
Und also Martina Hagspiel nicht zu vergessen.
Und Martina Hagspiel, du hast vollkommen recht. Ja, also es war schon einiges. Insofern eine spannende Fortsetzung dieser Serie zum Thema Onco-Awareness. Was können wir hier tun? Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch, liebe Hörerinnen, hat es auch gefallen.
Und wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, Feedback und natürlich die eine oder andere großzügige Sternebewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Ja, nein, in diesem Sinne, ja, so wie man gerne viele Medaillen um den Hals hat, freuen wir uns, wenn wir mit ein paar Sternen belohnt werden. Und insofern sagen wir danke fürs Dranbleiben bis zum Ende der Episode. Viel Spaß mit den künftigen Episoden. Auch hier dürfen wir den Ausblick geben. Spannende Gäste warten, sind auf unserer Agenda und kommen in den nächsten Monaten. Insofern zahlt es sich auch aus, unseren Podcast zu abonnieren. Dann ist man auch nicht mehr ganz alleine, weil mittlerweile viele Leute unseren Podcast abonniert haben. In diesem Sinne, danke fürs Dranbleiben, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.